Ewigkeitssonntag ist heute, das war natürlich auch für mich irgendwo ein Datum und ich habe so gedacht, eigentlich ist das ja auch einer der ganz fröhlichen Sonntage, weil wir ja hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige suchen wir, die ist ja viel besser. Selbst wenn wir jetzt hier aus dem Fenster gucken und staunen, was für eine schöne Gegend es ist, in der wir leben dürfen, dann ist der Himmel noch tausendmal schöner. Alles eine Frage der Perspektive. Wir haben eine sehr, sehr gute Zukunft. Jesus hat uns aber nicht nur eine Zukunft gegeben, auf die wir uns freuen dürfen, sondern er hat uns auch eine Gegenwart gegeben. Und das ist nicht nur ein Wartezimmer, dass wir hier sozusagen entweder die 30, 40, 50 Jahre absitzen, die uns noch beschieden sind, oder einfach so machen, was uns in den Sinn kommt. Jeder hat für diese Zeit eine Berufung bekommen. Und der Paulus, der viele Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, unter anderem auch den Philipperbrief, der vergleicht diese Berufung mit einem Wettlauf. Kennen wir alle. Ein Lauf ist kein Spaziergang, da gibt man wirklich sein Äußerstes, um möglichst zu gewinnen. Man gibt auch auf diesem Lauf alles, eher jedenfalls, fast so, als ob seine Seligkeit davon abhängen würde. Paulus hat eine ungewöhnlich einseitige Berufung, die Berufung zum Apostel. Darüber schreibt er manchmal so an den Anfängen seiner Briefe schon, berufen zum Apostel, steht da bei seiner Absenderangabe. Unsere, wir haben auch eine Berufung, die ist ja in der Regel ein bisschen anders. Je nach Lebenssituation, in der wir stecken, je nach Profil, das wir haben als Persönlichkeit, die Gaben, die uns der Geist Gottes geschenkt hat, unsere Persönlichkeit, unsere Befähigung, all das ist sehr, sehr unterschiedlich. Im Normalfall haben wir zwei Berufungen. Die erste Berufung ist eine Berufung zum Dienst am Nächsten, zu Hause oder auch in unserem weiteren Lebensumfeld und natürlich auch zum Mitarbeit in der Gemeinde. Und die zweite Berufung, das ist die Berufung zum Weitersagen der guten Nachricht. Das können wir uns nicht aussuchen. Gott hat uns seine gute Nachricht anvertraut, dass wir damit zwei Sachen machen sollen mit dieser guten Nachricht. Erstens sie glauben und zweitens sie weitergeben. Das alles ist ein Riesengeschenk, eine ganz, ganz tolle Sache, dass unser Leben nicht nur irgendwie verläuft hier auf der Erde, sondern dass wir eine Berufung haben. Selbst ganz Alltägliches kann eine sehr große Bedeutung für Gott haben. Auch wenn Menschen vielleicht sagen, ist ja gar nicht beachtenswert, aber für Gott ist das etwas ganz Kostbares, was in Liebe geschieht. Es gibt auf diesem Weg der Berufung, aber auch immer wieder ganz teilweise große Probleme, dunkle Zeiten, wie wir es auch im Lied gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Also manchmal geht es durch finstere Täler hindurch, aber es ist doch Teil der Berufung, auch da durchzugehen. Es gibt Probleme. Unsere Berufung ist vielleicht nicht gerade so ein Lauf auf ebener Strecke, wo es immer eben ist und immer gleich, sondern mehr wie ein Hindernislauf oder so ein, ich glaube, Crosslauf nennt man das, wenn man so im Wald rumläuft und man teilweise auch Höhenunterschiede überwinden muss. Wie geht man um mit diesem Problem? Zum Umgang mit Hindernissen gibt es ein grundlegendes Prinzip. Und dieses Prinzip, das möchte ich hier an dieser Stelle einmal einführen. Und das ist ganz wichtig und das wird sich auch durch die ganze Predigt irgendwo durchziehen. Ihr könnt alles vergessen, aber das bitte nicht. Paulus schreibt im Kapitel 4, Vers 1 vom Philipperbrief: Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht fest im Herrn, Geliebte. Es geht nicht einfach nur um Laufen, 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 schnell vorwärts kommen. Es geht nicht nur um mehr Mitarbeiten, mehr Evangelisieren, mehr helfen. Ein zweites kommt dazu. Man muss beim Laufen auch feststehen. Klingt paradox, oder? Habt ihr schon mal festgestanden beim Laufen? Seltsam. Was den Unterschied zu anderen Richtungen ausmacht, ist, dass Jesus in uns lebt. In jedem Einzelnen, der Jesus bekennt und wo Jesus Platz genommen hat, in uns lebt Jesus. Und Paulus sagt, steht fest in ihm. Seid in ihm verwurzelt, seid ständig mit ihm verbunden. Ergreift ihn, so wie er euch ergriffen hat. Und lasst ihn nicht mehr los. Bei all den vielen Problemen, die euch bedrängen, die ihr im Leben habt, ist das immer die solide Grundlage für alles Weitere. Lasst ihn nicht los. Bindet euch an ihn. Jeden Tag, jede Stunde, egal was kommt. Vor einiger Zeit haben wir die 5 Aufträge eingeführt und ich denke mal, das ist am ehesten das, was wir Auftrag der Anbetung genannt haben. Darum geht es eigentlich. Ihn festhalten, uns an ihm erfreuen, diese Verbindung zu ihm haben. Sodass also die Anbetung praktisch wie die Grundlage, wie das Fundament ist für die Berufung, für das Weitersagen und für das Lieben, das Dienen. Wenn das nicht gegeben ist, wenn wir das einfach nicht tun, festzustehen in dem Herrn, dann brauchen wir bei Problemen keine weiteren Vorschläge und keine weiteren Ratschläge. Das ist immer das Erste. Steht fest in dem Herrn. Es ist die Basis für alle Lösungen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das Prinzip steht fest im Herrn. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? Also da hinten steht, glaube ich, ein Bus, aber hier im Vordergrund ist was ganz anderes. Ja, genau, eine Kabelstraßenbahn oder Cable Car, wie es heißt, das ist aus San Francisco. Es gibt weltweit nur noch 3 Stück. Vor 100 Jahren gab es ganz viele davon, aber jetzt nur noch 3 Stück. Eine in San Francisco ein Netz, eins in Lissabon und eins irgendwo in Wales. Und das Prinzip ist so, diese Cable Cars, die haben große Höhenunterschiede zu überwinden und man war früher, also vor 120 Jahren, noch nicht in der Lage, Motoren zu bauen, die stark genug waren, damit das klappen kann. Und da hat man sich etwas Schlaues einfallen lassen. Die Motoren, die sind irgendwo, die stehen an festen Punkten und diese Wagen, die sind mit einem Kabel mit diesen Stationen verbunden. Und die werden einfach gezogen. Die haben keinen Motor. Der Schaffner hat einen Hebel oder auch mehrere Hebel, ich weiß nicht wie, aber das Prinzip ist, er muss nur den Hebel betätigen und dann gibt es so Klammern, die das Kabel umgreifen und dann wird der Wagen gezogen. Was heißt das für unser Problem, wie wir mit Problemen fertig werden? Ja, genau wie der Wagen nur dann vorwärts kommt, seine Berufung, die vorgegebene Strecke leben kann, wenn er das Kabel fest im Griff hat, so geht es uns auch. Wir können unsere Berufung nur leben, wenn wir die Verbindung zu Jesus Christus, der in uns lebt, fest haben. Anders funktioniert es nicht. Feststehen, steht fest. Beim Hindernislauf des Lebens hätten wir keine Chance, Hindernisse zu schaffen, wenn wir nicht die Hand Jesu festgegriffen haben. Und er zieht. Und er zieht. Das ist ja auch der Sinn, warum wir am Anfang von einem Gottesdienst zum Beispiel sagen, wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist hier. Jetzt, wo ich zu euch spreche, weiß ich ganz genau, er lebt in mir. Und darum kann ich hier stehen und kann etwas sagen, sonst könnte ich nichts sagen. Das ist das Prinzip. Dieses Prinzip wendet Paulus eigentlich auf alle Probleme an und entfaltet es auf die konkreten Probleme von Leuten mit ihrer Berufung. Und da kommen wir mal zum ersten konkreten Problem. Streit. Ist Streit ein Problem? Oft, ja. Auch von Leuten, die eine Berufung haben, da geht es auch ohne Streit manchmal nicht ab. Und da schreibt Paulus, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Wenn man jetzt diesen Abschnitt betrachtet, man ist so geneigt, irgendwie so festzuhängen bei dem Aufruf, freut euch. So war bisher auch immer so der Fall, wenn ich diesen Abschnitt gelesen habe. Ich hätte die Predigt immer daran aufgehängt. Ich möchte es heute mal an dem steht fest in dem Herrn aufhängen. Alles. Auch wenn es um Streit geht. Hier ist ein Streit. Streit zwischen zwei Personen in der Gemeinde. Zwei Frauen. Die hatten vielleicht unterschiedliche Ansichten wegen irgendwas. Oder die hatten einfach unterschiedliche Persönlichkeiten und haben sich aneinander gerieben. Das gibt's ja. Und das ist, wie es halt so geht in der Gemeinde, das zieht Kreise. Und die ersten fingen schon an, die eine Partei zu ergreifen und die anderen wieder die andere Partei. Das hat die Gemeinde nicht unbedingt gespaltet, aber es hat manches Gute überschattet, was eben in dieser Gemeinde war. Und das ist eine ernste Sache. Tatsache ist aber, dass trotz allem Streit Jesus in ihnen beiden lebt. Und das ist der Ausgangspunkt. Paulus schreibt, erstens, seid eines Sinnes im Herrn und zweitens, freut euch in dem Herrn. Das ruft er in diese Situation hinein. Also die Lösung, erstens fest in dem Herrn stehen, das kommt immer. Das kommt gebetsmühlenartig immer, weil ich denke, das ist immer die Grundlage. Feststehen in dem Herrn, mit dem Bild vom Cable Car dazu, dass wir es auch richtig wahrnehmen. Zweitens, veränderte Perspektive, sich auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Und drittens, den Konflikt umahnen. Was das heißt, das sage ich gleich noch. Es soll etwas im Herrn getan werden. Seid eines Sinnes im Herrn und freut euch im Herrn. Und der erste Rat ist fest in dem Herrn stehen, hatte ich schon gesagt. Der zweite Rat ist, sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Also würden wir heute vielleicht sagen, so als gute bundesdeutsche Bürger, erstmal Sondierungsgespräche führen. Ja, machen ja die Politiker auch immer wieder so alle 4 Jahre mal und feststellen, ob es da einen gemeinsamen Nenner gibt. Und man stellt fest, oh, wir haben ja eine Schnittmenge. Wir sind zwar unterschiedlich, Euodia und Syntyche, kann man sich einen größeren Unterschied vorstellen, aber sie haben eine Schnittmenge. Sie haben doch gemeinsam für das Evangelium gekämpft. Dafür gibt's genug Zeugen. Sie sind für dieselbe Sache eingestanden. Bisher haben sie sich auf ihre Unterschiedlichkeiten ausgerichtet, was eben Parteien so im Wahlkampf machen. Dann toll, was da so für Unterschiede sind, hätte man vorher alles gar nicht so gewusst. Und wenn die dann nachher miteinander verhandeln, dann staunt man, wie man trotz all der Unterschiede doch noch zusammenkommen kann. Wer sich an der Schnittmenge ausrichtet, hat schon eine viel größere Basis, um die noch ausstehenden Konflikte zu lösen. Und nebenbei hören wir hier, dass es ganz nützlich sein kann, externe Hilfe zu haben. Wie gut, dass es eine Gemeinde gibt. Wie gut, dass es diesen Mitknecht gibt, den der Paulus hier anschreibt, du kümmer dich mal um die. Und dann gibt's noch einen Clemens und dann gibt's noch andere, die hier von außen auch helfen können bei der Beilegung des Konflikts. Und beim Helfen, es gibt wirklich eine Schnittmenge. Ihr gehört dem einen Herrn. Und das ist schon viel, viel mehr, als ihr bisher gedacht habt. Eine dritte Seite kann helfen, eine andere Perspektive einzunehmen. Wer weiß, vielleicht war das, was man für einen Elefanten gehalten hat, doch nur eine Mücke. Und das dritte schließlich, freut euch. In dem Herrn, sagt er, und das habe ich eben so übersetzt, den Konflikt umarmen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und alle Wege, wie es in der uralten Luther-Übersetzung heißt, alle Wege, also auf allen Wegen, da denken wir wieder an das Cable Car, wie er so diesen Weg hochfährt, den Berg hinauf. Ja. Freut euch in dem Herrn. Das ist sowieso das Thema des ganzen Briefes. Freut euch in dem Herrn. Umarme den Konflikt. Gott hat ihn zugelassen. Vielleicht hat er ihn zugelassen, damit ich mich selber besser kennenlerne. Was in mir so schlummert auch an Dingen, die noch geheiligt werden müssen, die noch verändert werden müssen. Und überstandene Konflikte geben Beziehungen oft ein festeres Fundament, sehr oft. Nach dem Vertragen, nach der Versöhnung ist eine Einigkeit hergestellt, die besser ist als die, die vorher war. Darauf dürfen wir uns schon in diesem Stadium freuen. Und ein drittes, es ist ein Zeugnis für alle, die es mitbekommen. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren, steht in der Hoffnung für alle Übersetzung hier in Vers 5. Also hier steht, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Also es ist doch ein Hinweis darauf, der Konflikt ist überstanden. Das ist ein Zeugnis in dieser Welt. Dass wir keine Konflikte haben, glaubt uns ja sowieso keiner. Da brauchen wir gar nicht so tun. Aber wenn wir Konflikte haben und es schaffen, in der beschriebenen Weise damit umzugehen, dann horcht man schon auf. Vielleicht kommt der Einwand, oh, ich bin so sauer, ich kann aber nicht. Aber er kann. Denkt an Cable Car. Kein Motor drin. Müsste man schieben. Gezogen durch das Kabel. Er kann, steht fest im Herrn. Wenn wir ganz ehrlich sind, verstecken wir uns gelegentlich schon auch hinter dem Ich kann nicht. Und in Wirklichkeit übersetzt heißt das, ich will nicht. Ich will nicht. Zweites Problem, die Sorge. Oh, da haben wir schon oft hier predigen gehört, oder? Ich habe ja auch dazu beigetragen. Haben wir auch gerade wieder gehört. Sorge. Die Sorge, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es gibt so viel Druck auf dem Weg der Berufung, da kommt ein Berg und wir denken, oh, wie schaffen wir das bloß? Da kommt ein dunkles Tal, oh, ich traue mich aber nicht dadurch. Wie soll ich bloß um die Ecke kommen? Druck erzeugt Sorge. Wer wüsste das nicht? Und die Sorge, sie zerstört die Persönlichkeit auf Dauer. Die macht selbst Frohnaturen kaputt auf Dauer. Man ist krank vor Sorge. Kennt ihr den Ausdruck? Wie wahr? Man kann krank vor Sorge sein. Man versucht, die Zukunft in den Griff zu bekommen, wenn man sorgt. Man spielt so alle Möglichkeiten durch, die in der Zukunft liegen, was alles so passieren kann. Mit anderen Worten, wer sorgt, wer sich Sorgen macht, der spielt Gott. Weil nur Gott hat unsere Zukunft in der Hand. Er macht eigentlich das, was Gott zusteht. Der Apostel sagt, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Und das finde ich ganz schön platt. Er erklärt nicht, er begründet nicht, er lädt nicht ein. Das kommt rüber wie ein Befehl. Und es ist auch so. Das deckt sich mit dem, was Jesus dazu gesagt hat, als es um die Sorge um Nahrung und Kleidung ging in der Bergpredigt. Sorget nicht wie die Heiden, also wie die Leute, die Gott gar nicht kennen. Das ist ein Befehl. Das ist kein schönes Angebot, das ist ein Gebot, weil Sorge eigentlich Unglaube ist, weil Sorge eigentlich ein Verhalten ist, als ob Gott gar nicht da wäre. Sorge erstickt das Evangelium und verhindert Frucht. Ich habe dazu eine Stelle gefunden. Also die Lösung, fest in dem Herrn stehen, Perspektive ändern, Sorge ist eine Sünde. Ja, und die Bibelstelle steht hier, aus dem Gleichnis von der Saat auf dem vierfachen Acker, wo Jesus viererlei Herzensgrund miteinander vergleicht. Ja, wenn die Saat des Wortes Gottes ausgestreut wird, wie verschieden können Leute damit umgehen? Und hier ist die Art, wie manche Leute mit der guten Nachricht umgehen. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Ich habe bisher immer diesen Vers nur so gelesen, dass ich Reichtum ganz laut gehört habe und Genüsse des Lebens ganz laut gehört habe und Sorgen nur ganz leise gehört habe. Aber es steht genauso laut hier drin. Sorgen ersticken die gute Nachricht, machen also unseren Glauben kaputt und keine Frucht kann reifen. Wir können unsere Berufung nicht leben. Große Frage, wie kann man mit Sorgen aufhören? Jeder versucht es doch, gibt doch einen Haufen Bücher darüber von Dale Carnegie und Sorge dich nicht, lebe und was nicht alles. Ich möchte an das Prinzip der Kabelstraßenbahn denken und es anwenden, so wie Paulus es macht, wenn er schreibt, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Manchmal fragen Muslime, wie gehen Christen mit dem oder dem um? Es wäre denkbar, dass vielleicht einmal ein Muslim euch fragt, wie oft betet ihr so am Tag? Weil Muslimen, klar, 5-mal, das ist so der Schnitt, das, was vorgegeben ist. Ja, wir müssten eigentlich sagen, wie oft sollen Christen beten? Mindestens so oft, wie sie in einer Weise unter Druck geraten, dass sie sich Sorgen machen. So oft müssen sie am Tag beten. Mindestens. Das wäre bei mir mehr als 5-mal am Tag. Erheblich mehr. In allem steht da, und das liebe ich ganz besonders, in allem, das heißt auch in den ganz kleinen, banalen Dingen. Vielleicht haben wir ja die Angst, das könnte zu banal sein, das könnte zu klein sein für Gott. Aber jetzt nehmen wir mal die Perspektive Gottes ein. Der guckt auf unsere Probleme. Und ich sage euch was, jedes unserer Probleme ist für ihn mikroskopisch klein. Jedes. Kein Unterschied, ob es was Großes ist oder was Kleines in unseren Augen. In seinen Augen immer was Kleines. Und er lädt uns ein, in allem dürfen wir das vor ihn bringen. Wir können zu ihm mit den kleinen Dingen kommen. Und Gebet ist die gelebte Abhängigkeit von Gott, der in Christus in uns lebt. Wenn wir beten, dann machen wir so und werden gezogen. Flehen, wie es hier steht, ist wiederholtes Gebet. So wie manchmal ist es so, dass Sorgen einen umkreisen und gar nicht so gleich abhauen. Wir sind da. Dann ist Flehen ein Dranbleiben am Gebet. Mit Danksagung. Ich nehme vorweg das, was Gott tun wird, um mir zu helfen. Und ich danke ihm jetzt schon dafür. Ich danke ihm für diese Verbindung, die da ist. Danke, Jesus, dass er in mir lebt. Danke, dass er etwas tun wird. Gott wird uns nicht jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Wir haben einen Weg der Berufung und er geht über Berge und geht auch manchmal durch tiefe Täler. Und auch so, dass wir nicht sehr weit vorweg gucken können. Er katapultiert uns da nicht raus. Er zieht uns. Er zieht uns. Sogar Jesus hat deswegen gebetet im Garten Gethsemane. Also wenn es nach mir ging, wird es ganz anders aussehen und kommen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. So betet er. Und Gott wird dafür sorgen, dass wir drüber wegkommen. In jedem Fall können wir für Gnade beten. Wir können um Kraft beten. Wir können um Weisheit beten. Wir können um Geduld beten. Manchmal überrascht uns dann ein Friede mitten in der schlimmsten Lage. Und wir können es uns nicht erklären, woher auf einmal dieser Friede ist. Ich habe es etliche Male auch erlebt. Vollkommen unerklärbar. Kann man es erklären? Nein, kann man nicht erklären. Es gibt Frieden, der den Verstand übersteigt. Und diesen Frieden schreibt Paulus hier. Ich kann mir das nur als ein Geschenk Gottes erklären. So, drittes Problem. Die falsche Perspektive. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, und übrigens nicht nur die Brüder nochmal hier, also es gibt auf Griechisch ein Wort, das steht für Brüder und Schwestern. Und das ist hier gemeint. Keine Ahnung, warum man das so übersetzt hat. Es ist wohl eine ältere Übersetzung gewesen hier. Im Übrigen, ihr Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was ist das Problem? Eine negative Perspektive. Alles ist so schlecht. Die Welt war vor 40 Jahren super. Aber jetzt sieht alles so grau in grau aus. Es wird immer schlimmer. Die Zeiten werden immer schlimmer. Und es wird nie wieder so werden, wie es mal gewesen ist. Und auch, ja, wenn ich so in die Runde gucke, wie viele Probleme da sind und wie jeder so seine Ecken und Kanten hat, es ist furchtbar. Nein, wir sind aufgefordert, Positives zu denken. Also uns beim Denken den positiven Dingen zuzuwenden. Sonst sind wir nicht zukunftstauglich. Wir bekommen eine total pessimistische Weltsicht. Die macht uns misstrauisch. Die macht uns übellaunig, ungenießbar. Auch für Gott ungenießbar. Wir sollen an das denken, was wahrhaftig ist, nicht was trügerisch. Wir sollen an das denken, was ehrbar ist, was gerecht ist, nicht an das Verbrecherische und die niederen Beweggründe, die es immer wieder gibt. Was rein ist und nicht schmutzig. Was liebenswert ist statt hässlich. Was eine Tugend ist, eine positive Eigenschaft. Und ich finde, dass Paulus das schon unheimlich gut macht hier in dem ersten Vers. Wie schreibt er doch? Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder und Schwestern. Wow. Ist das positiv? Das ist positiv. Obwohl die wirklich ihre Probleme hatten, haben wir ja gemerkt. Aber er hat das Positive wahrgenommen. Und er macht noch weiter. Meine Freude, meine Krone. Und am Schluss noch Geliebte. Er macht es wirklich selber vor hier. Das setzt eine ganz bewusste Entscheidung bei uns voraus. Und die Entscheidung, die müssen wir treffen. Die Entscheidung, ich will das. Ich will mich auf das Positive, ich will das Positive wahrnehmen, ich will es anklingen lassen in den Gesprächen, wenn ich irgendwo mit Leuten zusammen bin und ich merke das, oh, da denke ich irgendwie was Schlechtes über einen, es wird über den gesprochen, jetzt ganz bewusst, nee, der hat gute Seiten und die will ich mal vorkommen lassen. Die sollen auch gehört werden. Die Entscheidung, ich will das. Ich will nicht über die schwierigen Seiten einer Person nachdenken, sondern über die guten Seiten. Ich will nicht die schlechten Aspekte einer Situation wahrnehmen, sondern ich will die guten wahrnehmen. Das ist nicht dasselbe wie eine rosarote Brille aufsetzen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wer die rosarote Brille aufsetzt, der nimmt die Wirklichkeit falsch wahr. Aber hier geht es um Dinge, die wahr sind. Die Tendenz ist doch nicht, dass wir zu viel die positiven Dinge denken, sondern die vorherrschende Tendenz ist, dass wir zu viel die negativen Dinge denken. Außerdem ist da noch das Kabel. Die Kraft, die eine neue Perspektive ermöglicht. In dem Maß, wie wir diese Verbindung haben zu dem Jesus, der in uns lebt, der die Wirklichkeit in uns ist, weil er uns ergriffen hat, in dem Maß schaffen wir das auch, das Positive wahrzunehmen, das Positive zu denken. Und dann, und das ist die Verheißung, wird der Gott des Friedens mit uns sein. Und der Gott dieses Friedens, der sei auch mit euch. Amen.